ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart am Mikrofon. Weil die Bäderbetriebe die verbilligte Mehrfachschwimmkarte für Berliner Freibäder abschaffen wollten, gab es Proteste und Wut. Sogar zu einer Demo hatten Schwimmfans für morgen am Berliner Prinzenbad aufgerufen für den Erhalt der Rabattkarte. Nun gibt es die Kehrtwende ein halbes Jahr vor der Wahl. RBB 24 Landespolitikreporterin Angela Ulrich.
Ein bisschen dauert's noch, aber dann im Mai, Juni startet die Freibadsaison. Ein Riesenspaß für viele Berlinerinnen und Berliner, die ihre Sommerbäder ausgiebig genießen. Dass die Bäderbetriebe zunächst die beliebte Mehrfachschwimmkarte für die Freibäder abschaffen wollten, kam nicht gut an, bestätigt auch Sportsenatorin Iris Spranger.
Ich habe in den letzten Monaten unwahrscheinlich viel gerade von Besucherinnen und Besuchern der Bäderbetriebe Mails bekommen, die mir gesagt haben, Frau Spranger, bitte, wir wollen diese Sommermehrfachkarte wieder haben. Und wenn wir so einen heftigen Widerstand kriegen, ja, dann sollte man auch mal sowas wieder einführen.
Ein 180-Grad-Schwenk also von Spranger, die auch Vorsitzende des Aufsichtsrats der Berliner Bäderbetriebe ist. Hatte sie zuvor noch zugestimmt, dass die Rabattkarte für Sommerbäder entfällt, steuert die Sportsenatorin nun um. Die Mehrfachschwimmkarte wird es auch in dieser Saison geben. 20 Eintritte für 80 Euro. Das Ganze übertragbar und nutzbar in allen Sommerbädern Berlins. Nur der Vorverkaufsrabatt des letzten Jahres entfällt. Dafür, sagt Spranger,
wir werden es auch nicht mehr als Sonderaktion machen, sondern wir werden sie dauerhaft einführen. Die hatte sich bewährt, 20.000 Abonnenten. Wir hatten im Aufsichtsrat darüber gesprochen, dass man eine andere Tarifstruktur macht, aber man muss auch auf das reagieren, was draußen passiert.
Im Wahljahr stößt Protest in Berlin also auf besonders offene Ohren. Auch das Wasser in den Freibädern soll, wo es möglich ist, wieder auf mindestens 22 Grad geheizt werden. Applaus gibt's dafür von der Opposition. Der öffentliche Druck hat gewirkt, sagen die Sportpolitikerinnen von Linken und Grünen, Claudia Engelmann und Clara Schädlich.
Ich freue mich sehr für die Berlinerinnen und Berliner, dass die Sommermehrfachkarte wieder zurückkommen wird.
Die Preise für die Freibäder müssen auf jeden Fall stabil bleiben, damit dieses Jahr alle, die wollen, im Sommer schwimmen können.
Auch der Chef der Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, findet die Mehrfach-Sommerbadkarte nun wieder ein gutes Angebot. Wobei, ab dieser Saison gibt es dazu noch neue Rabattmodelle für Vielschwimmer, die der Bäderchef anpreist.
Wir haben ein Abo-Modell, wo Sie für 38 Euro im Monat bei einer Mindestlaufzeit von nur 3 Monaten, unsere alte Jahreskarte, die Karte hatte ja 12 Monate, alle Bäder, Sommer- und Hallenbäder, nutzen können. Und das ist natürlich ein sehr günstiges Angebot.
Vor allem eines, das wetterfest sei, wenn auch nicht übertragbar wie die Mehrfachschwimmkarte für Sommerbäder. Dass die aktuell hohen Energiepreise ein Loch in den Bäderetat reißen könnten, sieht Kleinsorg übrigens nicht, noch nicht.
Wir hoffen ja alle, dass das jetzt nur eine kurze Situation ist mit den hohen Energiepreisen und dann die Beschaffung der Energieunternehmen fürs nächste Jahr schon wieder auf einem anderen Niveau sind. Und wenn nicht, werden wir dann neu sehen müssen, was wir damit machen.
Bis dahin hoffen die Bäderbetriebe auf möglichst warmes Wetter und ungebremsten Badespaß.
Informationen von Angela Ulrich. Mehr als 300.000 Reisende sind pro Tag am Berliner Hauptbahnhof. Doch seit fast einem Monat müssen sie ihre Koffer selbst hoch und runter schleppen. 70% der Rolltreppen stehen still. Die Reparatur dauert. RBB24-Reporterin Anke Michel hat sich unter Reisenden umgehört.
Reisende wuchten schwer beladen ihre Koffer die Treppen hoch. Um zu den Gleisen zu gelangen, müssen Fahrgäste im Berliner Hauptbahnhof mit seinen 5 Ebenen viele Treppen überwinden. Denn die meisten Rolltreppen sind nach wie vor mit gelben Plastikgittern versperrt. Das Verständnis dafür hält sich in Grenzen. Zum Beispiel bei Andreas, der zurück nach Köln will.
Das ist schon ein Armutszeugnis für die Hauptstadt, oder? Ich möchte nicht so einen großen Reisekoffer hier rumschleppen. Nee. Ehrlich nicht.
Nicole ist Berlinerin. Sie will über das Wochenende nach Oldenburg. Für sie ist die Situation schwieriger.
Ja, ich finde es tatsächlich schlimm, weil ich schwer schmerzkrank bin und mir verlangt das ganz schön viel ab dann.
Aber an einigen Treppen stehen auch Bahnmitarbeiter, die engagiert worden sind, um zu helfen mit den Koffern.
Finde ich auch tatsächlich toll, aber ich habe meinen Mann dabei.
Elisabeth und Maria kommen aus Rheinland-Pfalz und sitzen mit ihren Koffern auf einer Bank, um eine kleine Pause zu machen.
Wir haben kein Verständnis dafür. Ich meine, wir können unsere Koffer noch schleppen, aber es gibt ja ältere Leute, die das nicht können. Das finde ich irgendwo eine Unverschämtheit.
Das Problem für die Bahn sind die fehlenden Ersatzteile für das Getriebe der Rolltreppen, die nicht alle geliefert werden konnten bisher. Am Vormittag ist allerdings gearbeitet worden. Techniker der Deutschen Bahn und des Rolltreppenherstellers hätten nun die ersten Rolltreppen wieder repariert, so eine Bahnsprecherin. Bis Ende nächster Woche sollen weitere Rolltreppen wieder in Betrieb gehen. Wie viele genau das dann sein werden, teilte die Bahn nicht mit. Nur so viel. Die Fahrgäste sollen dann wieder über alle Ebenen mindestens eine Rolltreppe finden, die fährt. Der Bahnkundenverband fordert, dass bis dahin an allen defekten Rolltreppen rund um die Uhr Mitarbeiter stehen, um den Menschen bei Bedarf zu helfen. Außerdem verlangt der Verband einen konkreten Zeitplan von der Bahn, wann alle Rolltreppen wieder in Betrieb genommen werden können.
Die Reportage von Anke Michel vom Berliner Hauptbahnhof. 2 Jahre nach einem Reisebusunfall bei Leipzig ist der Busfahrer heute zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. 4 Menschen waren damals ums Leben gekommen. Der Unfall hatte die Diskussion über eine Anschnallpflicht in Reisebussen neu entfacht. Dabei gibt es die schon längst. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann war am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin.
Kurz vor dem Wochenende ist vor ZOB, dem zentralen Omnibusbahnhof, zur Mittagszeit viel Betrieb. Anja kommt aus Großbritannien, studiert seit 3 Jahren in Berlin und ist jetzt auf dem Weg Richtung Salzburg in den Skiurlaub. Die 26-Jährige wartet auf ihren Reisebus. Sie erzählt, dass sie sich im Bus anschnallen will.
Im Auto immer.
Die 19-jährige Lotte, eine Decke unter den Arm geklemmt, steht vor dem Busbahnhof. Sie ist gerade aus Frankfurt in Berlin angekommen und besucht jetzt eine Freundin.
Also es gab dann solche Schilder an den Sitzen. Es stand da. Also ich dachte auch erst, vielleicht wird kontrolliert, als ich so gesehen habe, dass sie teilweise da standen und halt auch so rumgeguckt haben. Aber letztendlich wurde man nicht drauf angesprochen.
In Deutschland gilt spätestens seit 1976 die Gurtpflicht für Autos. Seit den 1990er Jahren gibt es in Deutschland auch für Reisebusse eine Gurtpflicht. Für Busse, die für den Nahverkehr unterwegs sind, dagegen nicht. Laut der Straßenverkehrszulassungsordnung, kurz StVZO, müssen etwa sogenannte Kraftomnibusse und Personenkraftwagen mit Sicherheitsgurten oder Rückhaltesystemen ausgerüstet sein. Kirstin Zeidler vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, sagt, die Gurtpflicht werde angesagt, wenn Reisebusse ihre Fahrt aufnehmen.
Nichtsdestotrotz wissen wir aber, dass bei vielen das dann nicht dauerhaft genutzt wird. Wir können nur darauf hinweisen, Reisen im Bus ist eine sehr sichere Reiseart. Das ist in der Tat so. Das heißt, wir sehen das auch im Unfallgeschehen. Es passieren vergleichsweise selten Unfälle mit Reisebussen, glücklicherweise. Aber wenn sie dann passieren, dann sind sie in der Regel schwer.
Deshalb könne man, so die Unfallforscherin, auch nur dringend dazu raten, den Gurt anzulegen.
Lisa Splanemann berichtete. Am Mittwoch hatte das Asphaltmischwerk in Wandlitz gebrannt. Die Rauchschwaden waren in den Ortschaften nördlich von Berlin gut zu sehen und zu riechen. Jetzt untersuchen Ermittler, ob Linksradikale die Täter waren, denn es gibt ein Bekennerschreiben, veröffentlicht auf einer einschlägig bekannten Plattform im Internet. Einzelheiten von RBB24-Reporterin Sylvia Tieks.
Indie Media heißt die Plattform, auf der das Bekennerschreiben zu Wandlitz steht. Der Verfassungsschutz stuft diese Seiten seit 2022 als gesichert linksextremistisch ein. In dem Schreiben heißt es, man habe das Asphaltmischwerk erheblich beschädigt und vorübergehend stillgelegt. Begründung: Der Betreiberkonzern sei ein, Zitat, Atomprofiteur. Die unbekannten Verfasser offenbaren in ihrem Text womöglich Täterwissen. Sie hätten an diversen Stellen auf den Förderbändern und an den Stromkabeln der Motoren ein gutes halbes Dutzend Brandsätze platziert. Und zwar in der Nacht auf den 11. März, genau 15 Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima. Ermittler prüfen nun, ob das Schreiben echt ist und ob die darin erhobenen Behauptungen zum Tatort passen. Fest steht, dass der Brandschaden am Werk in die Millionen geht. Menschen wurden bei dem Feuer aber nicht verletzt. Wann das Asphaltmischwerk wieder in Betrieb gehen kann, ist noch offen.
Informationen von Sylvia Tieks. In der Prignitz ist gestern ein Tiertransporter umgekippt. Bullen ergriffen die Flucht. 7 von 9 entlaufenen Tieren konnten mittlerweile gefunden werden und wurden vor Ort getötet, berichtet RBB-Reporter Björn Hase-Wendt.
Mitten im Wald bei Gudow steht ein Traktor und lädt einen riesigen Bullen auf einen Anhänger. Er wurde kurz zuvor erschossen, denn das Tier war eines der 9 Rinder, die nach einem Unfall auf der Landstraße bei Gudow gestern entlaufen waren, der Sprecher des Prignitzkreises, Bernd Atzenroth.
Also es war ein Transport zum Schlachthof und 15 der 27 Tiere konnten umgeladen werden. 3 weitere sind halt eben leider vor Ort dann auch verendet.
Und 9 ergriffen die Flucht. Es folgte eine umfangreiche Suche. Mitarbeiter von Veterinär- und Ordnungsamt, Jäger und auch Anwohner versuchten stundenlang die Tiere zu finden, überflogen das Gebiet mit einer Drohne, liefen Wald- und Feldwege ab. Auch wenn das eigentlich die Aufgabe des Besitzers ist.
Es war auch nicht ganz ohne, muss man sagen. Die Tiere sind 850 Kilogramm schwer.
Der Landkreis und auch die Polizei warnten deshalb die Bevölkerung, bitte den Tieren auf keinen Fall zu nahe kommen. Kreissprecher Bernd Atzenroth.
Es war jetzt auch nicht klar, ob die möglicherweise durch den Unfall einen Schock haben.
Ursache für das Bullendrama war ein Unfall auf der Landesstraße 10 bei Gulu. Der 55 Jahre alte Fahrer des Tiertransports kam dort gestern von der Fahrbahn ab, sagt Lutz Matthäus von der Polizeiinspektion Prignitz.
Wir wissen nur, dass der Fahrer auf gerader Strecke mit seinem LKW in Schlingern gekommen ist, umgekippt ist.
Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Insgesamt ist durch den Unfall ein Schaden von rund 160.000 Euro entstanden.
Soweit RBB-Reporter Björn Hase-Wendt.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. In New York und London gibt es das längst, jetzt auch in Berlin, ein Recovery College für Menschen in Krisen.
Ja, herzlich willkommen zum Recovery College Kurs hier in Spandau. Ich heiße Freddy, bin selber durch viele Krisen gegangen in meinem Leben und habe einen ganz guten Umgang damit gefunden und hoffe, euch einiges heute hier mitgeben zu können.
Anderen Menschen Mut machen, ihnen Stärke und Hoffnung geben, dass man auch nach schweren psychischen Krisen wieder gesund wird und ein erfülltes Leben führen kann, das möchte Freddy Nussbauer gern vermitteln am Recovery College. Recovery steht für Genesung und Heilung. Menschen mit Krisenerfahrungen geben Seminare, wie man auch in schwierigen Zeiten ein gutes Leben führen kann. In diesem Frühjahr starten sie ihre Offensive. Die ersten 8 Kurse werden jetzt in Stadtteilzentren angeboten.
Ich fühlte mich hilflos, schuldig, ich hatte mich geschämt, für den Konsum auch, dass ich das nicht im Griff habe.
Der 43-Jährige hat erlebt, wie es ist, ganz unten zu sein. Er wuchs in Österreich auf, seine Eltern waren Musiker, die Alkoholprobleme hatten. Als Jugendlicher fing er selbst mit Drogen an. Freddy rutscht immer tiefer. Seine psychischen Probleme werden immer größer. Er gründet eine Familie, bekommt 2 Kinder. Aber alles geht wegen der Drogen kaputt. Mit Ende 30 wird er wohnungslos.
Als ich das erste Mal in der Psychiatrie war, war das für mich ein Zusammenbruch. Ich habe mich abgestempelt gefühlt. Es war für mich schwer zu ertragen und habe auch aktiv versucht, so schnell wie möglich da wieder rauszukommen.
Freddy begibt sich auf seinen Genesungsweg. Er akzeptiert, dass er suchtkrank ist und eine Borderline-Störung hat. Er lässt sich auf eine Langzeittherapie ein und lernt dort, mit sich klarzukommen.
Ich liebe das Leben, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und ich mag meine Emotionen.
Eine Gummipaprika zum Kneten und scharfer Tigerbalsam zum Einatmen sind für ihn wertvolle Helfer in Notsituationen. Freddy ist ein sehr feinfühliger Mensch. Er kann schnell gestresst sein.
Es sind starke Reize und damit fällt es mir leicht, wieder in einen Zustand zu kommen, wenn ich so eine hohe Anspannung in mir fühle, um wieder klar denken zu können.
Seine Erfahrungen und Ratschläge gibt er in den Recovery College Sitzungen an die teilnehmenden Menschen in Krisensituationen weiter.
Welche persönlichen Ressourcen bringt ihr mit?
Disziplin.
Hartnäckigkeit.
kostenfreie Kurse vom Recovery College gibt es berlinweit in Stadtteilzentren und anderen sozialen Treffs. Sie werden immer von krisenerfahrenen Menschen geleitet. Alle haben, wie Freddy, eine Ausbildung zum Genesungsbegleiter gemacht.
Ich möchte ganz viele Menschen erreichen, da ich weiß, dass es Herausforderungen gibt. Wir, denke ich mal, alle irgendwo Krisen in unserem Leben erlebt haben.
Das ist nur allzu menschlich. Und Menschen wie Freddy Nussbaumer zeigen uns, dass wir lernen können, an seelischen Krisen und Herausforderungen zu wachsen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Oschardt am Mikrofon.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.